ARD Sounds.
TNT.
Hallo Leute. Wie geht's?
Wie geht's? Wie schön, dass wir wieder zusammen da sind.
Aber echt, ich bin Livia.
Und ich bin Romina.
Und unseren Podcast hört ihr immer zuerst bei ARD Sounds. Und ich war jetzt lange, lange weg.
Ja.
Irgendwie.
Ja, das stimmt. Lass einmal ganz kurz das Konzept von der Folge wieder sagen, wie wir es am Anfang immer gemacht haben. Ich habe es nämlich letzte Woche vergessen, weil letzte Woche war ich so aufgeregt. Ja. Aber dazu kommen wir gleich. Wir erzählen uns hier nämlich jede Woche eine Freundschaftsgeschichte. Also immer einer erzählt der anderen die Geschichte. Eine Geschichte aus unserer Community und die andere reagiert darauf.
Ganz genau.
Okay.
Und ja, du hattest letzte Woche einen Gast da.
Ja!
Das erste Mal, dass wir einen Gast in diesem Podcast hatten. Und wie war es? Erzähl mal ein bisschen. Ich habe die Folge noch nicht gehört, aber ich will sie mir auf jeden Fall noch anhören.
Ah, ja, nee, dann will ich auch einfach gar nicht spoilern.
Aber erzähl eher so,
also,
wie es so war
ich
sag mit
ehrlich,
dem Gast.
Ich war aufgeregt. Okay, ich war wirklich aufgeregt. Wir haben uns schon vor dem Podcaststudio unten so getroffen, weil sie wusste ja nicht, wohin sie laufen muss.
Mhm.
Ja, schon so, uff. Wir waren ja schon oft in unterschiedlichen Podcasts, aber wir waren immer Gast.
Ja.
Und wenn man Gast ist, geht man hin und lässt sich leiten. Wenn die
es ist
sagen,
wie ein Interview
erzähl
so ein bisschen.
Mal das, dann erzählst
ja.
du halt.
Ja.
Aber ich wusste so, oh Gott, wenn sie nicht genug redet, dann muss ich das irgendwie retten oder keine Ahnung. Ich war schon aufgeregt und sie war auch aufgeregt. Es war ihr erstes Mal im Podcast.
Ah, krass.
Ja, und ich finde, sie hat es ultra gut gemacht. Sie hat super viel geredet, was aber perfekt ist für einen Podcast, weil hier geht es darum, viel zu reden.
Ja.
Und es war alles so interessant, was sie gesagt hat. Also kam auch wirklich sehr viel positives Feedback für die Folge. Es ging um Outing. Das kann ich schon mal erzählen. Interessante Folge.
War cool, Leute. Ich hoffe, ihr habt die alle schon gehört. Wenn nicht, hört sie euch noch an. Wo war ich denn?
Auf dem Weekend-Konzert warst du.
Auf dem The Weekend-Konzert. Oh ja, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Das habe ich von Jeremy zum Geburtstag letztes Jahr bekommen. Und The Weekend ist so einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Und deswegen musste ich dafür leider den Podcast skippen diese Woche, letzte Woche.
Da seht ihr, die setzt Prioritäten.
aber...
Hat sich gelohnt, ha?
Ja, auf jeden Fall. Es war ein richtig geiler Abend. Also ein bisschen tot, dass der Voreck nicht auftreten konnte, weil Jeremy hat sich schon auch sehr auf Playboi Carti gefreut und der hat dann angeblich irgendwas eingeschmissen
Drogen
oder
genommen
so.
Davor, ne? So viele, dass der
ich
nicht...
Ich wusste das. Es war der erste Gedanke, den ich hatte, weil mir die Leute am Merch-Stand noch gesagt haben, dass er noch geprobt hat an dem Tag.
Ah.
Und da stand nur so, ja, wegen Krankheit kann er nicht auftreten. Und ich dachte mir schon so, okay, aber weiß man nicht ein bisschen früher, wenn man krank ist? Auf jeden Fall kam er da nicht, aber mein Gott, ich war eh für The Weeknd da und das hat mir auch sehr viel gegeben. Es war sehr, sehr schön. Und dann war ich noch zu Hause in der Heimat in Borge. Und davor waren wir ja im Urlaub. Heißt, die Folgen haben wir ja auch vorher aufgenommen, also vorproduziert. Und ich war schon ziemlich lange nicht mehr in diesem Podcast-Studio.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geht.
Ja, da war schön, dass du deinen Weg wieder hierher gefunden hast.
Ja, ich freue mich auch voll.
Ja, voll geil.
Über unseren Urlaub hast du, glaube ich, ja schon im Adoptivbrüder-Podcast gesprochen mit Hannes. Das hast du uns vorweggenommen.
Das habe ich uns vorweggenommen. Ja, ich sag ehrlich, Hannes und ich waren so, worüber reden wir?
Ja, normal.
Worüber soll man reden?
Reden
wir
halt
über einen
Urlaub.
Ja, über einen Uli. Also falls ihr hören wollt, weil letzte Folge habe ich gesagt, ich rede mit dir jetzt drüber.
Ja.
Aber da wusste ich noch nicht, dass wir bei Adoptivbrüder komplett drüber sprechen. Wenn ihr was über unseren wunderschönen, tollen Griechenland-Urlaub zu viert hören wollt, hört gern einfach die neueste Folge Adoptivbrüder. Vielleicht auch nicht die neueste. Ach egal, die mit mir und Hannes halt.
Ganz
eine
genau.
Fresse, ey, ihr werdet es finden.
Ja, wir hatten viele Komplikationen. Viele Turbulenzen, aber im Großen und Ganzen hatten wir trotzdem einen sehr schönen Urlaub.
Ja.
Unser erster Urlaub auch zu viert. Oder?
Ja.
Also nur zu viert war das unser erster Urlaub.
Unser erster Urlaub zu viert, der teuerste Urlaub unseres Lebens bisher.
Ja, wahrscheinlich echt. Ja, doch.
Viele neue Dinge getan, die wir noch nie zuvor getan haben.
Wir sind Jetski gefahren.
Boot gefahren. Roller gefahren.
Ganz viel Roller gefahren.
Taxi gefahren.
Viel gefahren.
Flugzeug geflogen.
Ja, nee, aber es war sehr, sehr schön. Wir waren auf Kreta. Kann man nur empfehlen. Sehr schöne Insel, schöne Strände.
Genau.
Und wir haben uns auch sehr gut verstanden, alle miteinander.
Ja.
Also es hätte ich habe zwar schon gedacht, dass wir uns gut verstehen, aber ich hätte gedacht, dass wir uns bestimmt auch ein paar Mal anzicken oder vielleicht auch streiten oder so. aber da war gar nichts.
Ja, nee, das war ziemlich gut, da hast du recht.
Ja, es war sehr entspannt.
Harmonischer Urlaub, ja. Genau, nicht ganz so harmonisch war mein Morgen heute.
Ja, du hast es mir schon ein bisschen angeteased. Was ist passiert?
Ich hatte heute Morgen ein paar Telefonate zu führen, okay? Und abgesehen davon, dass ich einfach nicht gerne telefoniere, warum wird es Menschen oder so jungen Menschen in Deutschland so schwer gemacht, ihr Leben im Griff zu haben irgendwie?
Mhm.
Oder auch so dieses Erwachsenwerden.
Ja.
Wirklich, ich könnte mich darüber Stunden aufregen.
Ja, ich checke 100%.
Ich hang heute Morgen erstmal stundenlang in so Warteschlangen. Dann habe ich da wo angerufen, dann war die eine super unfreundlich, so ultra unfreundlich.
Mhm, ja.
Wo ich mir denke, ich kann nichts dafür, wenn dich vor mir 5 Leute angekackt haben. Tut mir leid, aber ich kann nichts dafür. Und man muss jetzt auch einfach mal sagen, um die Briefe, also zum Beispiel jetzt liebe Grüße ans Finanzamt, um eure Briefe zu lesen, dafür muss man studiert haben.
Ohne Witz, wir haben schon mal darüber spekuliert, ob die das extra schwer machen.
Ja, ich glaube, die machen das extra schwer, weil die wollen noch ein paar Säumniszuschläge.
Ja, ein paar Mahnungen noch rausschicken. Ja.
Nee, ich sage ehrlich, ich finde es echt krass. Also, wie kompliziert kann man eine Rechnung schreiben?
Ja.
Ich finde es wirklich fernab.
Ich auch. Also, ich könnte das auch nicht alleine. Ich schicke alles meinem Steuerberater, sag, was muss ich machen?
Ja, ich sage immer, kannst du mir bitte sagen, wie viel Geld ich wohin schicken muss?
Ja.
Und er prüft dann auch, ob das so rechtens ist. Digga, ich kann da nichts rauslesen. Das sind so 18 Seiten dafür, dass man einen Betrag überweisen muss. Es ist gefühlt auf Latein geschrieben. So, wie soll man es verstehen?
Nee, es ist wirklich schlimm.
Ich finde es schade. Und man kann jetzt auch einfach mal sagen, dass man sowas, und das sind so die wichtigsten Dinge eigentlich so beim Erwachsenwerden, wenn du ausziehst. So Sachen wie, wann gebe ich meine Steuererklärung ab? Wie funktioniert
das überhaupt? Wie macht man eine Steuererklärung?
Wie wäscht man Wäsche? Wie funktioniert der weibliche Zyklus? So Dinge lernt man nicht in der Schule.
Ganz großes Thema, finde ich, ist auch Versicherung.
Ja, Riesending.
Ja. Ja. So, welche Versicherung, was braucht man alles für Versicherungen? Manchmal weißt du das ja gar nicht. Oder wenn man umzieht, dass man Strom und Wasser anmelden muss oder das anmelden muss und das. Und wie macht man das alles? Also ich finde auch, es wäre so wichtig, dass man in der Schule mehr aufs Erwachsenenleben vorbereitet wird. Das sollte ein extra Fach dafür geben.
Ich sag dir, ich hatte also das eine Fach, was mich wahrscheinlich am meisten weitergebracht hat, so, ist Mumm. Das hieß bei uns Mumm, das ist Mensch und Umwelt und das war ein Wahlfach. Man musste entscheiden zwischen Technik, Mumm und Französisch. Und ich hatte das eben und da habe ich wenigstens so gelernt, wie liest man die Schilder in Kleidung, um zu wissen, wie man wäscht.
Ja.
So bei wie viel Grad wasche ich was, wie trenne ich, wie koche ich, so die wichtigsten Sachen beim Kochen. Ich kann nähen, weil ich das da gelernt habe. Und das sind so Sachen, die bringen mich jetzt voll weiter. Mhm. Also die helfen mir halt im Alltag so. Aber sonst... Gab es einfach in der Schule, was dir so in Alltagssituationen hilft? Und ich rede jetzt nicht von, ich kaufe mir 18 Wassermelonen, 3 davon sind im Angebot. Wie viel zahle ich insgesamt?
Also ich glaube, die Menschheit ist sich mehr oder weniger schon einig darüber, dass das Schulsystem definitiv überarbeitet werden müsste. Dass da sehr viele Sachen beigebracht werden, die man, glaube ich, echt nie wieder in seinem Leben braucht. Und ganz, ganz viele Sachen fehlen, die einem im Leben wahrscheinlich viel weiterhelfen würden. Also wie du auch zum Beispiel gerade gesagt hast, ich finde... Sexualkunde ist ein Ding, aber warum redet man dann nicht auch zum Beispiel über die Zyklusphasen von einer Frau?
Ich sag dir ganz ehrlich, Sexualkunde habe ich irgendwie geskippt.
Ich kann mich auch nicht so dran erinnern.
Ich glaube, ich habe die Schule gewechselt damals. Ich war erst auf dem Gymi und bin dann auf die Realschule. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auf dem Gymi noch behandelt wurde. Auf der Realschule habe ich es vielleicht schon verpasst.
Mhm.
Aber so richtig irgendwie, ich erinnere mich mal so ein bisschen über einen weiblichen Zyklus. Aber ich meine jetzt nicht so, also schon... Was man am ehesten in der Schule lernt, ist ja noch so, warum kriegt man seine Periode?
Mhm.
So vielleicht. Aber ich meine jetzt wirklich auch die Zyklusphasen.
Ja, ja.
Dass Frauen so Probleme mit ihren, also nicht alle natürlich, ne, aber dass Frauen Probleme mit ihren Hormonen haben können, Stimmungsschwankungen,
einfach
das Essen dabei unterstützen kann. So Sachen, so simple Dinge.
Ich wusste total lange nicht, also, ja doch, ich wusste schon lange nicht, auch nach der Schule noch, dass... man sich in jeder Zyklusphase unterschiedlich fühlt oder fühlen kann, wusste ich lange nicht. Ich habe zum Beispiel auch sehr lange die Pille genommen. Ich finde, darüber könnte auch mehr aufgeklärt werden. Verschiedene Verhütungsmethoden und sowas. Dann, wie gesagt, dass man sich in jeder Zyklusphase anders fühlt, wenn man unterschiedliche Hormone gerade hat. Und auch der Eisprung. Ich wusste auch ganz, ganz lange nicht, dass man nur einen bestimmten Zeitraum im Zyklus schwanger werden kann. Ich dachte irgendwie, wenn man seine Tage nicht hat, kannst du immer schwanger werden. Ich weiß nicht, mir wurde das, glaube ich nicht beigebracht.
Prinzipiell ist es ein bisschen auch so, weil Spermien ja auch bis zu 5 Tage im weiblichen Körper überleben können. Und deshalb ist es alles so ein bisschen, würde ich mich einfach nicht drauf verlassen.
Nee, aber so der Eisprung,
aber prinzipiell,
dass es das gibt,
ist es so, genau.
Das wusste ich nicht.
Ja.
Und finde ich einfach richtig schade. Und ich finde auch nicht, dass das nur Sachen sind, die jetzt Frauen lernen sollten, sondern ich finde auch Männer sollten darüber Bescheid wissen, was ein Zyklus der Frau, was es bedeutet.
Stimme dir da so voll und ganz zu.
Ja.
Diese ganzen Dinge wirklich in der Schule mal lernen.
Ich glaube, da gibt es noch so viel mehr, wo ich mir das schon gedacht habe, was mir jetzt gerade nicht einfällt.
Ja. Weißt du, irgendwie finde ich so schade, dass ich so voll viel Kapazität in meinem Hirn damit verbraucht habe.
Ja.
So Sachen zu lernen, die ich nie wieder brauche. Und ich sage nicht, dass diese Sachen unnütz sind, weil anderen Menschen helfen sie in ihrem Leben vielleicht, weil die beruflich mehr in so eine Richtung gehen oder so. Nur weil ich jetzt zum Beispiel Mathe, gutes Beispiel, brauche ich heute im Alltag gar nicht mehr.
Ja.
Also ich finde es wichtig, das Zahlen zu kennen, so zu wissen, das plus das.
Dass man vielleicht noch einen Dreisatz hinbekommt oder Prozentrechnung.
Was ich da alles gelernt habe mit Parabeln und mit frag nicht was für Sätzen.
Ja.
Das brauchst du nur, wenn du beruflich irgendwie in diese Richtung weitergehst. Und das ist so schade, dass du alles so das Gleiche beigebracht bekommst. Ich musste mich durchboxen. Ich hatte so Probleme in Mathe, in Geografie, in Fremdsprachen waren jetzt auch nicht so meins. Also Englisch war okay, aber so Latein hatte ich auch.
Mhm.
War ganz, ganz schlimm. Ich hatte so viele Fächer und ich habe mich dann so dumm gefühlt, weil ich so schlecht darin war. Weil meine Stärken halt woanders liegen. Ich zum Beispiel bin ein kreativer Mensch, aber toll. Wo hat mir das was gebracht in der Schule?
Ja.
In BK, super. Hatte ich in BK meine Einsen. Ganz, ganz toll. Hat meine Eltern echt gefreut.
Ja.
Nee, weißt du so, ich habe halt andere Talente und die wurden in der Schule nie gefördert.
Ja.
Und das ist so schade.
Ja, ich glaube, also dieses Gespräch habe ich auch schon so oft geführt. Es sollte halt einfach ab der, ich sag ehrlich, 7. Klasse sollte das ein bisschen mehr aufgeteilt werden. Ich hatte in der Oberstufe, also ich habe Realschule gemacht und bin danach aufs wirtschaftliche Berufskolleg, also habe da BWL und sowas gehabt. Das finde ich ja ganz gut, dass man da zumindest auch mal gucken konnte, in welche Richtung man geht. Gab auch Technisches oder Soziales zum Beispiel. Aber da hatte ich dann auch manchmal so Wahlfächer, die ich mir selber aussuchen konnte. Aber natürlich Mathe und Geschichte und was weiß ich, was sind natürlich so allgemeine Fächer. Und in Mathe war bei mir genauso wie bei dir. Also da habe ich irgendwas über Vektoren und was weiß ich was gelernt, was man angeblich, also ich kenne mich nicht so gut aus, aber fast nur in Sachen wie Krebsforschung braucht.
Oh, damn.
Wofür lerne ich das? Also wofür? Das habe ich auch damals meinen Lehrer gefragt und der hat genau das gesagt. Ja, falls du mal in die Krebsforschung gehst.
Mm, perfekt. So, ja, dann, wenn ich das machen will, dann werde ich das tun. Guck mal, da macht lieber ein Fach, in dem man Berufe ausprobiert. Wie geil wäre das denn?
Ja, das wäre cool.
Ein Fach, in dem es einfach nur darum geht, verschiedene Berufe kennenzulernen, dann macht man immer Ausflüge dahin, guckt sich das mal so für einen Tag an oder für ein paar Stunden.
Ist wahrscheinlich schwer umzusetzen, das so für...
Also generell Berufe kennenzulernen, finde ich jetzt, weil es gibt auch voll viele Berufe, die niemand kennt, checkst du?
Ja.
Und da gehst du dann wirklich mal alles durch, dann hast du alles mal gehört, mal interessiert dich was, mal halt eher weniger, aber sowas.
Mhm.
Willst du mal ganz kurz von der Schule von deinem Onkel erzählen, weil das finde ich... ein geiles Konzept und richtig interessant.
Ich kann nicht so viel drüber sagen, weil ich jetzt auch nicht hundertprozentig weiß, was genau
so grob,
da ist.
So ein bisschen.
Aber das ist eine Schule in der Schweiz und die gehen schon auch mehr auf die Talente von Kindern ein. Also ich glaube, die haben auch eigene Fächer für zum Beispiel Podcasts. Die haben einen Raum für Podcasts, wo SchülerInnen Podcasts aufnehmen können und sowas und sich da ausprobieren können. Aber mir fehlt jetzt auch ein bisschen das genaue Wissen darüber, aber
ich dachte,
das ist
schon
viel kreativer auf jeden Fall. Da lernt man auch andere Sachen und das, aber ich krieg's nicht mehr ganz zusammen.
Ja, versteht mich auch nicht falsch. Ich bin dennoch der Meinung, so die Grundkenntnisse sind ultra wichtig. Zum Beispiel auch Deutsch finde ich ein super wichtiges Fach, dass man Rechtschreibung gut kann, weil braucht man später in jedem Bereich. Ob du selbstständig bist, ob du in einem Beruf arbeitest, eine gute Mail verfassen zu können, so Briefe zu schreiben, zu lesen. So Sachen finde ich wichtig. Englisch wichtig, Mathe auch wichtig, Grundkenntnisse, Mathe. Es ist alles vom Ding wichtig bis zu einem bestimmten Grad.
Genau, das sage ich ja auch.
Auf.
So ab der wahrscheinlich so 7., 8. Klasse könnte man das auf jeden Fall irgendwie ein bisschen erweitern oder so. Also ich glaube, ich habe ab da fast nur Sachen gelernt, die ich glaube ich nie wieder gebraucht habe.
Ja.
Außer halt, wie du sagst, man geht in eine bestimmte Richtung. Und das Leben hat aber für uns alle viele, viele Herausforderungen, die wir meistern müssen. Und da lässt man uns ganz allein.
Ja.
ich muss mein Steuerberater anrufen, meinen Versicherungsmakler anrufen, bei jeder Kleinigkeit gefühlt, weil woher soll ich wissen, was es bedeutet und was ich machen muss?
Schon witzig. Irgendwie, ich stelle mir das gerade so bildlich vor, irgendwie, wir sind so zusammengezogen, wir wohnen so vier junge Menschen,
was machen wir denn
zusammen,
jetzt?
Sind so. Am Wochenende habe ich einen Fleck auf meinem Teppich gehabt. Hab Chatty gefragt, wie bekomme ich jetzt diesen Fleck aus diesem Teppich? Dann saß ich da so mit Wasser und mit Spüli-Tropfen und habe das so versucht rauszutupfen.
Ja.
Ja, wir kämpfen uns jetzt halt durchs Leben.
Und man kriegt es natürlich auch.
Ich kriege da halt ständig Mahnungen, weil ich es nicht checke, wie diese Briefe funktionieren. Ja. Und weil ich nicht realisiere, dass ich das jetzt quartalsweise überweisen muss. Ich denke halt, da kommt jedes Mal eine Rechnung und ich schick's dann halt.
Ja.
Aber nein, ich bezahle dann halt die Mahnungen immer.
Ich auch. Also
mein
wie
Gott.
Viele Mahnungen ich wahrscheinlich auch schon bezahlt habe.
Ja, total.
Aber ja, schade. Ich hoffe für die Zukunft vielleicht, dass unsere Kinder irgendwann sowas in der Schule lernen.
Ja,
das fände ich sehr
auch.
Schön.
Ist natürlich schön, wenn man es von seinen Eltern bekommt.
Aber man muss auch dazu sagen, zum Beispiel, also natürlich bezieht sich das auf alle Menschen, aber vor allem bei selbstständigen Menschen habe ich manchmal das Gefühl, es wird einem nochmal schwerer gemacht, weil man sowas teilweise... Alles so, man kann sich natürlich Unterstützung holen, aber ich glaube, also es ist schon schwer, so mit Finanzamt und sowas, du brauchst da schon jemanden, der da Ahnung von hat, damit du das alles richtig machst.
Ja, nicht
machst.
Nur Finanzamt, schon allein die Gründung von einem Unternehmen.
Genau,
ich habe
man
das
muss
in der
sich
Ausbildung
immer überall Unterstützung da holen.
Ich habe das in der Ausbildung zur Industriekauffrau so ein bisschen gelernt, wie man Unternehmen gründet und so mit den ganzen Eigenkapitalgesellschaftern und so. Kenne mich deshalb ein bisschen damit aus.
Mhm.
Aber ja, am Ende des Tages, wenn man normal in der Schule war und sich danach selbstständig machen möchte, muss man sich komplett selbst reinfuchsen.
Ja.
Ich meine, das ist vielleicht auch ein guter Schritt in
die
Selbstständigkeit, erstmal zu realisieren, ob man es überhaupt kann, sich selbst zu Sachen beizubringen. Aber ja, nee. Wird einfacher gehen, sage ich auf jeden Fall alles.
Ja, könnte also falls das der Verantwortliche für die Schulleitung Deutschlands sieht, dann mach doch
Liebe
mal so ein paar.
Lad uns gern mal ein. Wir erzählen dir gern mal, was wir uns so vorstellen.
Ja.
Ja.
Okay, heute habe ich eine Geschichte für dich.
Oh, das war jetzt ein starker Mood-Switch.
Ja, ich muss mich gerade auch ein bisschen emotional reinfühlen, weil es ist auf jeden Fall eine ziemlich schlimme Geschichte, muss ich sagen. Ich habe die heute Morgen gelesen, und ich habe mich irgendwie auf gar nichts so richtig eingestellt, sondern habe diese Geschichte direkt runtergelesen und es ist schon hart auf jeden Fall. Also jetzt nochmal, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über physische und psychische Gewalt sowie Morddrohungen durch die eigene Familie. Wenn diese Themen belastend für dich sind, hör diese Folge vielleicht lieber mit einer Person deines Vertrauens oder drück immer mal wieder auf Stopp. Außerdem haben wir wie immer Hilfsangebote in den Shownotes verlinkt.
Werden wir jetzt gleich merken, dass die ganzen Probleme, über die wir uns gerade beschwert haben, vielleicht auch so klein sind,
ja,
weil andere
das
Menschen
kann ich dir jetzt
ganz
schon
andere
sagen.
Probleme haben.
Kann ich dir jetzt schon sagen.
Okay.
Und wie immer sind natürlich die Namen aller Personen in dieser Folge geändert. Es ist November 2022. In der Schule von Bianca und Leona findet heute ein Informationsabend für ihre 10. Klasse statt. Die beiden hören sich gerade einen Vortrag von einem ihrer Lehrer an, als Leona durch Zufall auf ihr Handy sieht und plötzlich die Luft anhält. Verpasste Anrufe und Nachrichten häufen sich auf ihrem Bildschirm und dann ist da eine Drohung. Heute wird dein letzter Tag sein. Leonas Herz rast und ihr ganzer Körper fängt an, unkontrolliert zu zittern. Sie hat eine Panikattacke. Ihre beste Freundin Bianca merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Aber als sie fragt, was passiert ist, bekommt sie keine Antwort. Leona hat kaum Luft, um zu sprechen. Stattdessen hält sie ihr nur wortlos das Handy hin. Bianca liest die Nachrichten, dann schaut sie ihre beste Freundin wieder an, sieht die Angst in ihren Augen und kann ihre eigenen Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie spürt, dass das Leben ihrer besten Freundin in Gefahr ist. Leonas Familie hat schon einmal gezeigt, zu was sie fähig ist. Aber Bianca wird alles dafür tun, um für ihre beste Freundin zu kämpfen. Die Geschichte und Freundschaft zwischen den Mädchen beginnt nicht an diesem Abend, sondern schon ein paar Jahre früher in der 7. Klasse. Für Leona ist Bianca von Anfang an die ehrlichste Freundin, die sie je kennengelernt hat. Als sie im Unterricht nebeneinander gesetzt werden, klickt es sofort zwischen den zwei. Leona hat nie das Gefühl, um Biancas Aufmerksamkeit kämpfen zu müssen. Im Gegenteil, ihre Freundin hört ihr zu und versteht sie. Sie kann einfach sie selbst sein, etwas, das Leona aus ihrem Elternhaus nicht kennt. Auch für Bianca fühlt es sich so an, als ob sie das Mädchen schon ewig kennt. Ihre Verbindung fühlt sich einfach leicht und natürlich an und sie merkt, dass es nicht einer dieser einseitigen Freundschaften ist, die schnell wieder vorbeigehen. Wenn sie in den Pausen eingehakt über den Schulhof laufen und über banale, aber auch tiefgründige Dinge sprechen, hofft sie, dass Leona noch ganz lang in ihrem Leben bleibt. Wie selbstverständlich erzählt ihr ihre Freundin auch als erstes von dem Jungen aus der Parallelklasse, den sie im Ethikunterricht kennengelernt hat und süß findet. Beide sind da gerade 15 Jahre alt. Bianca sieht, wie ihre Freundin strahlt, wenn sie von Luca erzählt, und von Anfang an ist sie in jedem Chat, in jedes Treffen und schließlich auch in die Beziehung der beiden eingeweiht.
Süß, es gibt mir gerade voll Flashbacks.
Ja?
Weil, hat sie nicht gesagt, im Religionsunterricht hat sie ihn kennengelernt? Irgendwie früher hatten wir doch Religion so getrennt.
Ja.
Es war ja dann immer evangelisch und katholisch. Und dann hatte man da immer so Leute, so, mit denen man sonst nicht in der Klasse war.
Ja, ja, ja.
Und so aus der Parallele. Und dann hatte man so einen Crush da auf irgendjemanden. Und dann war so, der steht, glaub, auf dich. Und dann war das so.
Ich hab mit dem Rallye.
Ja, ich hab Rallye mit dem. Ich kenne ihn aus Rallye.
Ja, das so. Stimmt, das stimmt.
Ja, witzig.
Aber so sehr sie sich auch für Leona freut, so oft hat sie auch Sorgenfalten auf ihrer Stirn, wenn sie über das Paar nachdenkt. Denn die beiden können sich außerhalb der Schule nicht sehen. Und auch in den Pausen sind ihre Treffen nur heimlich, sodass Leonas älterer Bruder, der ein paar Klassen über ihr ist, nichts davon erfährt. Niemals dürfte er oder ihre Familie wissen, dass sie einen Freund hat und erst recht nicht einen, der nicht die gleiche Religion hat wie sie. Ihre Eltern sind streng religiös und halten an den konservativen Werten und der traditionellen Kultur ihres Heimatlandes fest. Besonders mit Leona gehen sie deswegen sehr streng um. Sie darf nur selten nach der Schule das Haus verlassen und ihre Freunde sehen. Sie hat keine Privatsphäre zu Hause und ihre Eltern und ihr älterer Bruder kontrollieren sie permanent. Sie fühlt sich deswegen oft klein und minderwertig und sie verschweigt in der Schule, was eigentlich bei ihr zu Hause abgeht. Selbst Bianca erzählt sie nichts. Weißt du, dass wir auch so jemanden hatten bei uns auf der Schule?
Die gesagt hat, sie trägt freiwillig.
Mhm. Nee. Und ich aber später, also ich habe mich auch viel befasst und ich muss sagen, generell später im Verlauf der Geschichte habe ich oft an sie gedacht, weil ich viele Parallelen zu ihr gesehen habe. Und ja, bei ihr war das ziemlich genauso. Ich kann aber auch später nochmal drauf eingehen.
Also gibt ja, glaube ich, schon viele, die es freiwillig tragen im Sinne von, weil sie halt einfach
klar
gläubig sind und das, also wenn es Glaubensgründe hat, dass die ein Kopftuch tragen, ist ja schon bei vielen so, dass die das wollen.
Safe, ja, ja.
Ja, aber ich habe es auch schon anders erlebt, auf jeden Fall in meiner Laufbahn, also dass da Mädels waren, die es nicht wollten.
Ja.
Die aber mussten.
Es ist ein Versuch, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten und keine unangenehmen Fragen beantworten zu müssen. Leona weiß von Anfang an, was für ein Risiko sie mit Luca eingeht, aber sie ist verliebt und sie hofft, dass es einfach nicht auffällt. Mehr als ein halbes Jahr schafft sie es, ihre Beziehung zu verheimlichen und Bilder sowie Nachrichten auf ihrem Handy zu verstecken, wenn ihr Vater mal wieder zur Kontrolle in ihr Zimmer kommt. Die Angst, dass er etwas findet, ist trotzdem immer da. Leona hat zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, dass ihre Situation zu Hause schon bald viel schlimmer werden wird. Nicht mehr lange und ihre Ängste werden Wirklichkeit und ihr Vater fündig. Aber ab diesem Zeitpunkt beginnt für Leona die Hölle.
Wird man auch wissen, welche Religion sie hat?
Nee, weil es auch gar nicht um die Religion geht, sondern es geht eigentlich eher um das Verhalten von ihrer Familie, was aber nichts mit der Religion zu tun hat.
Okay.
Also.
Ja, okay.
Check. Ja, ich finde es einfach krass, weil egal welche Religion diese Familie hat, ich denke nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, in keinem Buch steht, oder in keinem Glauben wird einem gesagt, geh in das Zimmer deiner Tochter und kontrolliere ihr Handy.
Ja, ja.
Also ich finde sowas einfach.
Nee, das ist einfach ein Elternding und das kann in jeder Religion passieren. Ja, da musst warum du auch macht man Religion angehören?
Seinem Kind ja, so schwer stimmt. Im Leben.
Weiß ich nicht.
Ich krieg da Gänsehaut, ich krieg da Aggressionen.
Ja.
Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was so wirklich das Ziel ist. Also klar, man möchte, dass es dem Kind gut geht und ich weiß, dass es auch, und das kommt in dieser Story auch noch sehr gut zur Geltung, dass es vielen Familien auch um den Ruf geht.
Ja, habe ich auch schon oft gehört.
Innerhalb zum Beispiel der eigenen Religion oder den Leuten, die der Religion angehören, die in der Stadt leben oder so und das mitbekommen.
War auch in der letzten Geschichte ein bisschen so, dass die Familie so ihren Ruf nicht verlieren wollte.
Das habe ich auch schon sehr oft gehört, auch schon im Privaten auf jeden Fall, aber ich verstehe nicht, wie man sich nicht bewusst darüber sein kann, dass wenn man sein Kind so kontrolliert und so behandelt, also es wird natürlich noch viel intensiver, dass es einem nicht klar ist, dass dieses Kind keinen Kontakt zu der Familie haben will oder dass es irgendwann ausbricht oder es irgendwann nicht mehr aushält.
Ey, ich glaube, in viel mehr Fällen, als du jetzt gerade denkst, lassen Menschen sowas mit sich machen und brechen nie den Kontakt ab, weil die einfach wirklich so sehr unterwürfig sind, weil einfach die Eltern viel bedeuten, weil man das einfach akzeptiert und hinnimmt.
Ja.
Ich glaube, das kommt viel öfter vor, als man denkt. Man denkt sich so, hä, ist doch klar, dass die da den Kontakt irgendwann abbrechen.
Kommt natürlich auch immer auf den Grad an. Ich meine, man weiß ja, also du weißt jetzt noch nicht, was in der Geschichte noch alles so abgeht, aber
es gibt natürlich auch genug Menschen, die sowas nicht reflektieren, ne?
Ja.
Und die das dann auch genauso mit ihren Kindern wieder machen.
Ja, eventuell. Aber das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr schlimm, worüber ich auch mal sprechen wollte. Generell, das gut in der Familie ist es vielleicht auch nochmal was anderes, aber dass sich so oft in die Liebe eingemischt wird irgendwie. Also zum Beispiel, dass sie keinen Freund haben darf, der nicht die gleiche Religion haben darf. Ich meine, das ist in vielen Religionen sehr, sehr streng. Und das hat bestimmt auch seine Gründe. Ich meine, ich kenne mich einfach nicht so gut aus, deswegen will ich darüber nichts sagen. Aber ich musste direkt an mich denken mit Jeremy, weil mein Freund, für die, die es nicht wissen, ist schwarz. Und ich bekomme sehr, 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 sehr viele rassistische Nachrichten.
Das ist so krass.
Das ist crazy.
Ich hätte das am Anfang nicht gedacht. Und du hast mir das auch am Anfang gar nicht gesagt. Erst irgendwann hatten wir es mal drüber. Dann hast du gesagt, ja doch. Mhm. Und dann hast du mir da so ein paar vorgelesen. Es ist so krank.
Ja.
Es ist so krank. Also Leute, lebt euer Leben, wie ihr euer Leben leben wollt. What the hell?
Die schreiben mir dann auch wirklich so, deine Familie schämt sich für dich. Dein Opa dreht sich im Grab um, wenn er das bei so wüsste und so. Wo ich mir so denke, also was geht dich denn überhaupt was an? Und was ist so schlimm daran? Ich habe auch letztens ein Video von einer anderen Influencerin gesehen, die auch einen schwarzen Freund hat, die dann auch mal so ganz viele Kommentare eingeblendet hat. Und ich habe dann so gesehen, okay, bei mir, es ist nicht nur bei mir so.
Nein.
Es geht fast allen wahrscheinlich so. Aber wirklich, ich poste ein Bild mit meinem Freund. Süßes Bild. Ich habe eine wundervolle Beziehung und die Leute schreiben drunter Future Single Mom und keine Ahnung, er wird eh nicht bei ihr bleiben und was weiß ich, was für kranke Scheiße.
Das ist so krank.
Also ich werde das nie verstehen.
Kannst du auch nicht, weil Menschen, die sowas schreiben, sind dumm.
Ja.
Wirklich, die Menschen können keinen hohen IQ haben.
Ja.
Die sehen nur ihre Sicht. Die sind fix davon überzeugt, dass was sie glauben, ist das Richtige. Die sind nicht intelligent genug, sich mal zu reflektieren, andere Meinungen zu akzeptieren. Die sind nicht weltoffen. Die sollen wirklich, die sollen in ihrem Zimmer bleiben. Die sollen ihre Schnauze halten.
Ich finde es krass.
Das ist krank.
Und ich habe es auch schon in Real Life erlebt, Leute. Wir waren auf Mallorca am Ballermann. Und Jeremy hat da auch schon öfter drüber gesprochen. Aber für die ein oder anderen, die es vielleicht die Story noch nicht kennen, erzähle ich es ganz kurz. Wir standen einfach da, ich weiß nicht, Schinkenstraße, whatever. Ich stand da mit ihm und dann sind so 3-4 besoffene Jungs, also so eine Gruppe an uns vorbeigelaufen und der Typ schreit so zu mir, was willst du mit dem? Und hat das N-Wort gedroppt. Also, und wir gucken uns so an, ich war so perplex und Jeremy ist dem aber auch hinterhergerannt und hat ihn damit konfrontiert, hat ein Video darüber gemacht, was auch
das
ziemlich
viral gegangen
ist.
Er hat die Kamera ausgepackt und hat den Typen gefilmt, also hat die zwei so zusammen gefilmt.
Und er meinte so, wie hast du mich gerade genannt? Was hast du gerade gesagt? Und er war so, ey, war nicht so gemeint.
War doch nur Spaß.
Ich fühle euch voll.
Ja.
So, und dann noch irgendwie versuchen, die Kurve zu kriegen. Nee, crazy. Also
so peinlich.
Ganz kurz.
Wirklich?
Ja.
Also das ist jetzt ja schon wieder ein bisschen weg von Religion.
Mhm, ja.
Aber Rassismus ist für mich eins der peinlichsten Dinge, die es auf der Welt gibt.
Ja.
Also ich finde, schlimmer als Rassist zu sein, gibt vielleicht ein paar Sachen, die kann man dem gleichsetzen, die mir gerade einfallen, aber nee, Digga, das ist so peinlich.
Ja, rassistisch.
Wenn ich mit Menschen wäre, also wirklich, und die nur einen Satz sagen, das ist für mich, das ist direkt so, nee, wir sind nicht ein Niveau.
Ja, ich find's schlimm, vor allem was jetzt so Beziehungen angeht. Was mischst du dich ein? Was juckt es dich, was ich für einen Freund habe? Genauso schlimm, muss ich ganz kurz anschneiden, weil es mir gerade in den Kopf kommt, auf dem CSD, dass es da ja auch wieder einen Anschlag gab.
Ja, haben wir in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen.
Ja, ganz, ganz schlimm. Was juckt es dich, wenn andere Menschen lieben?
Ja.
So, und auch als Eltern jetzt wieder ein bisschen zurück auf die Geschichte bezogen. Du willst doch, dass dein Kind glücklich ist.
Ja.
Oder nicht? ist das nicht das Ziel, was man als Elternteil hat?
Könnte man denken. Ich glaube, ganz viel ist einfach Glück nicht an erster Stelle, sondern wirklich auf fünfter Stelle. Und davor kommt noch das Ansehen, die Religion, irgendwelchen Werten, die man von seinen Eltern bekommen hat, die man weiterträgt.
Ich finde es ja auch völlig okay, wenn man religiös ist, wenn man Glauben hat, wenn man danach lebt, völlig in Ordnung. Aber das hat für mich einfach nicht wirklich viel damit zu tun.
Nee,
also, ja, das wollte ich nur mal kurz dazu sagen. Und es geht weiter mit der Geschichte. Also, was ihr gleich hören werdet, könnte belastend sein, wollte ich auch nochmal sagen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, hört diese Folge vielleicht nicht allein oder mit Personen des Vertrauens. Und in den Shownotes findet ihr Hilfsangebote. Es ist der 22. Juni 2022. Dieses Datum werden Bianca und Leona nie wieder vergessen. Das erzählen sie uns, als wir für den Podcast mit ihnen sprechen. Es ist Mittwoch und Leona sitzt im Zimmer an ihrem Schreibtisch und macht ihre Hausaufgaben. Ihr Handy liegt neben ihr. Sie und Luca haben nach der Schule noch ein bisschen hin und her geschrieben. Ohne zu klopfen, kommt ihr Vater plötzlich in ihr Zimmer und verlangt nach ihrem Handy. Es passiert so schnell, dass Leona nicht reagieren kann. Sie hat keine Zeit mehr, die roten Herzen von Luca in ihrem Chat zu löschen oder die App auszublenden. Es ist für einen Moment Stille, während ihr Vater durch das Handy scrollt, aber Leona sieht in seinem Blick, dass er versteht. Und sie sieht noch etwas anderes in seinen Augen: Zorn. Panik steigt in ihr auf. Fieberhaft versucht sie, eine Ausrede, eine Erklärung zu finden, aber ihr Kopf bleibt leer. Da ist nur die Angst, die mit jeder Sekunde, in der ihr Vater nichts sagt, größer wird. Sie weiß, wozu er fähig sein kann. Er ruft ihre Mutter zur Unterstützung ins Zimmer und geht dann für einen kurzen Moment selbst hinaus. Leona atmet erleichtert aus. Vielleicht hat er ja doch nichts gefunden und sie hat nochmal Glück gehabt. Aber ihr Vater kommt zurück, wütend. Er hat scheinbar genug gesehen. Leona hat jetzt nur Panik. Sie fleht ihre Mutter nach Hilfe an. Beide wissen jetzt, was auf das Mädchen zukommt. Aber ihre Mutter bleibt still. Stumm unterstützt sie ihren Ehemann. Und Leona weiß instinktiv, das war's jetzt mit mir. Sie weiß nicht, ob sie morgen in die Schule gehen kann oder ob sie Bianca oder Luca je wiedersehen wird. Und in diesem Moment gibt es für sie nur noch einen Gedanken: jetzt irgendwie durchhalten. Was Leona in den nächsten Stunden durch ihren Vater und später auch durch ihren älteren Bruder erlebt, wollen wir hier in diesem Podcast nicht näher beschreiben. Als man sie endlich alleine lässt, kann sie gar nicht realisieren, was passiert ist. Sie möchte in diesem Moment nur mit einer Person reden und ihr alles erzählen, ihre beste Freundin Bianca. Leona wartet einen Moment, kontrolliert, ob ihr Vater oder Bruder noch einmal zurückkommen, dann holt sie ihr Zweithandy aus dem Versteck in ihrem Kleiderschrank hervor. Sie öffnet den Chat mit ihrer besten Freundin, aber sie weiß nicht, wie sie beschreiben soll, dass man sie gerade geschlagen hat. Der Schock ist zu groß. Du weißt nicht, was passiert ist, liest Bianca, als sie die Nachricht von Leona auf ihrem Handy sieht. Sofort fragt sie, was passiert sei, aber minutenlang kommt keine Antwort. Das mulmige Gefühl, das sie direkt gehabt hat, wird größer und sie schaut ungeduldig auf ihren Bildschirm. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, schreibt Leona und Bianca spürt förmlich ihre Angst durch das Telefon. Als ihre Freundin ihr endlich erzählt, dass ihre Familie von der Beziehung zu Luca erfahren hat und was danach passiert ist, ist sie sprachlos. Sie kann nur auf die Nachrichten auf ihrem Handy starren, geschockt von der Brutalität und der Gnadenlosigkeit, die ihre beste Freundin erlebt hat. Dann packt sie mit einem Mal eine große Angst und sie muss anfangen zu weinen. Die ganze Situation überfordert sie. Sie weiß in diesem Moment nicht, was sie Leona sagen oder was sie tun kann, um ihr zu helfen. Da ist nur diese Hilflosigkeit angesichts ihrer Freundin, die leidet, und auch wenn Bianca versucht, ihr mit Worten Kraft zu schenken, fühlt sie sich doch wahnsinnig machtlos. Und einmal ganz kurz, auch als Kind oder Jugendliche ist man nie machtlos. Ihr könnt euch immer an Leute wenden, an Hilfstelefone, an Hilfsorganisationen. Auch in der Schule, sprecht mit eurem Vertrauenslehrer, sucht euch Hilfe, ihr seid nicht allein damit. Und man kann natürlich auch anonym und kostenlos da mit jemandem drüber sprechen, falls man Angst hat, irgendwie identifiziert zu werden. Ihr braucht davor keine Angst haben. Bleibt stark, bleibt mutig und traut euch, was dagegen zu unternehmen, weil das hat niemand auf dieser Welt verdient. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Beide wissen, dass sie nicht lange schreiben können und sie einigen sich deswegen darauf, in der Schule zu sprechen. Für Leona ist jeder Ort besser, als weiterhin in ihrem Zimmer zu bleiben. Wenn heute nochmal etwas passieren sollte, sag mir bitte Bescheid, schreibt Bianca ihr. Wir kriegen das hin, ich bin bei dir. Sie glaubt, ihre Worte reichen nicht aus. Doch für Leona sind sie in diesem Moment genau das, woran sie sich in dieser Nacht festhalten kann. Wie ein Rettungsring. Als sich Leona am nächsten Morgen auf den Weg zur Schule macht, ignoriert sie ihr Vater und ihre Mutter gibt ihr anders als sonst kein Frühstück mit. Aber es ist ihr egal, sie ist einfach nur erleichtert rauszukommen.
Dicker, weil sie sich verliebt hat oder weil sie einen Crush hat, weil sie mit einem Typ geschrieben hat.
Ich finde das...
Realisier mal kurz den Grund dafür.
Ja.
Ich finde es schlimm. Also schlimm genug und wirklich, also keine Ahnung, ich denke, dazu muss man auch nichts sagen, dass sie geschlagen wurde dafür. Ich will gar nicht wissen.
Über mehrere Stunden?
Mehrere Stunden. Das ist... Nee, Digga. Nee, wirklich, das ist... Also ich kann nichts dazu sagen.
Ja.
Aber dann auch noch nachträglich weiter Strafe ignorieren, ja. Kein Essen machen.
Ja.
Digga, warum?
Ja.
Es ist so krank, es ist so nicht nachvollziehbar.
Vor allem, Leona ist zu diesem Zeitpunkt ja auch schon 15, 16 Jahre alt oder vielleicht sogar schon, ja, so um den Dreh auf jeden Fall. Und ich finde es so wichtig in diesem Alter, dass Kinder oder Jugendliche ihre eigenen Erfahrungen machen, sich frei entfalten können.
Da müssen wir gar nicht drüber sprechen, ja. Das ist super wichtig.
Und es ist auch okay, also streng ist ja nicht gleich streng. Das ist ja wirklich Kontrolle. Und natürlich, also welches Kind kommt da gern nach Hause? Was denkt man sich dabei? Wirklich, ich habe diese Geschichte gelesen, ich bin sprachlos. Also,
ja, und was man einfach nur Schönes dazu sagen kann, ist wirklich die Freundschaft.
Ja, auf jeden Fall.
Also toll, dass sie einfach eine Freundin hat,
ja.
Mit der sie darüber reden kann, weil ich glaube, dass das einfach ist, was ganz viele Menschen auch nicht haben.
Ja.
Eine Freundin, der du so offen und ehrlich sein kannst, dass du dir solche Sachen anvertraust, weil du dich vielleicht auch einfach schämst, weil du deine Eltern nicht in schlechtes Licht rücken willst. Was ich auch nachvollziehen kann, weil es immer noch deine Eltern sind. Irgendwo liebst du sie trotzdem.
Aber wahrscheinlich kommt dann doch irgendwann der Punkt. Also bei ihr, ich denke mal, das war nicht das erste Mal, dass sie das erfahren hat von ihrer Familie. Denke ich jetzt einfach mal.
Wissen wir jetzt natürlich nicht.
Aber weil so die Art und Weise, wie sie darüber gesprochen oder geschrieben hat, kam es jetzt schon so rüber, als wäre das nicht das erste Mal gewesen. Aber vielleicht gibt es dann doch irgendwann einen Zeitpunkt. Ich meine, das wird auch alles noch ein bisschen klarer, wo du dann weißt, okay, ich muss. Ich muss irgendwas dagegen tun.
Also, dass der Gedanke dir aufkommt, safe bei jedem. Aber dass du es wirklich schaffst.
Mhm.
Ich glaube, Menschen, die abgekapselt sind, Menschen, ja. Die niemand haben,
ja.
Was willst du machen? Also klar, es gibt Sachen, die du machen kannst, aber ich glaube, ganz viele haben da nicht genug Mut. Ich glaube, in so einer Situation ist schon viel wichtiger, als man denkt, eine Freundin,
ja.
Die da ist und die dir sagt, ey, wir stehen es zusammen durch. Und wenn du Hilfe brauchst, wenn du irgendwo anrufen willst, wir machen das gemeinsam, ich bin für dich da. Ist, glaube ich, schon wichtig, auch wenn ich natürlich jedem Menschen da draußen raten würde, sowas auch alleine durchzuziehen, sich alleine daraus zu helfen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist schon viel wert, einfach so eine Freundin zu haben,
ja.
Der man das offen erzählen kann.
Was man aber auch dazu sagen muss, dass auch das Schicksal von Freunden dich selbst sehr, sehr, sehr belasten können. Und ich glaube, es ist super schwierig und ganz auch, also wirklich auch ganz schlimm, an Biancas Stelle zu sein, zu wissen, du hast auch keine Macht darüber. Sie ist 15. Was soll sie groß machen?
Mhm. Also, war ja gerade auch so, ne, dass sie meinte, ihr Satz hat nichts gebracht.
Genau.
Aber
so, sie versucht sie aufzubauen. Sie gibt ihr ein gutes Gefühl, ja. Dass sie nicht alleine ist. Und das ist auch super, super wichtig. Aber ich glaube, es ist auch wirklich sehr schwierig, an der Stelle der Freundin zu sein und zu wissen, du kannst gerade eigentlich auch nicht viel unternehmen. Weil klar, bestimmt hat sie ja auch mal geraten, lass uns mal irgendwo anrufen oder so. Und dann sagt sie aber, nee, ich trau mich nicht. Und dann kannst du als 15-jähriges Mädchen, hast auch ja. Angst vor den Eltern wahrscheinlich.
Ja.
So, das kommt,
beziehungsweise wenn deine Freundin auch sagt, ich will nicht, du würdest ja nicht gegen ihren Willen dann jetzt zu einer Lehrerin gehen,
genau.
Oder so. Ich bin zwar der Meinung, wenn Dinge wirklich so überhand nehmen, wenn du erkennst, deine Freundin braucht Hilfe, ihr geht's gar nicht gut, dann finde ich, kann man auch mal was gegen den Willen von einer Freundin tun. Also wenn sie sich wirklich keine Hilfe holen will, du aber siehst, sie braucht Hilfe, egal ob wirklich, weil sie es sonst vielleicht gar nicht überlebt oder so. Muss man vielleicht manchmal auch Sachen tun, aber ist in der Geschichte jetzt vielleicht einfach nicht an dem Punkt so.
Also ich glaube schon, dass es sie bestimmt auch psychisch sehr belastet und ich würde oder kann auch verstehen, wenn man irgendwann vielleicht sagt, es ist mir auch zu viel und
absolut.
Dann sagt, also entweder, also du musst dir jetzt Hilfe holen, weil mich belastet es auch. So, ich glaube, in dem Fall kann es schon auch so sein, weil wie belastend ist es, zu wissen, was deiner besten Freundin alles angetan wird. Und ich glaube, dass das psychisch schon auch wirklich schlimm für die Freundin ist. Und das ist auch völlig okay, wenn man das irgendwann nicht mehr aushalten kann. Also da ist es dann auch einfach wichtig, sich Hilfe zu holen. Da kommen wir auch auf jeden Fall noch zu.
Ja, bin ich sehr gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, sie schaffen es und holen Hilfe.
Also, je weiter der Bus sie von zu Hause wegbringt, desto mehr erwacht sie aus ihrer Schockstarre. Als sie Bianca auf dem Schulhof sieht, kommen ihr die Tränen und sofort hat sie das Gefühl, etwas aufatmen zu können. Bianca ist jetzt bei mir, denkt sie sich. Ich bin nicht mehr allein. Sie erzählt ihrer Freundin von ihrem Vater, ihrem Bruder und den Schlägen und beide Mädchen weinen. Bianca spürt den Schmerz ihrer Freundin, als wäre es ihr eigener und sie kann sich kaum vorstellen, wie viel Angst Leona hat, wieder zurück nach Hause zu gehen. Wieder fehlen ihr die Worte, die Macht, etwas an der Situation von Leona zu ändern. Aber Bianca hat auch Angst, ihrer Freundin zu zeigen, wie nah ihr das alles geht, aus Sorge, dass sie ihr sonst nichts mehr erzählt und ihren Kummer in sich reinfrisst.
Mhm.
Sie stellt deswegen ihre eigenen Gefühle auch hinten an, erzählt Leona nicht, wie sie sich fühlt und konzentriert sich nur darauf, sie davon abzuhalten, tiefer in ihr mentales Loch zu rutschen. Bianca redet ihr Mut zu, dass Leona nicht aufgeben soll, dass sie es gemeinsam schaffen, eine gemeinsame Lösung finden werden. Aber auch Bianca hat große Angst vor Leonas Eltern und als ihre beste Freundin in den Tagen danach wieder erzählt, dass ihr Vater und Bruder handgreiflich geworden sind, stellt Bianca fest, dass ihr die ganze Situation zu Kopf wächst.
Bruder ist auch so crazy.
Mhm.
Irgendwie habe ich auch schon...
Habe ich sehr oft aber auch gehört.
Habe ich auch schon oft gehört und da muss ich sagen, schlimm.
Ja.
Dass auch so ein Bruder nicht für seine Schwester dann einsteht, sondern einfach macht, was die Eltern sagen. Der wurde halt so erzogen,
ja,
und er
eben.
Macht dann halt mit. Der Vater schlägt die Schwester, dann ist er halt dabei, macht mit.
Das ist gebrainwashed aber, eigentlich. Also der hat es halt sein ganzes Leben nicht anders erfahren und denkt wahrscheinlich wirklich...
Das ist so krank.
Vor allem
die Überwindung zu packen, deine Schwester zu schlagen. Boah, kann man echt nur hoffen, dass die alle, die sowas erleben, sich reflektieren und dass es einfach nicht noch lange weitergeführt wird.
Also Leute, an dieser Stelle, häusliche Gewalt ist nicht normal.
Nee.
Es sollte nicht akzeptiert werden und hoffentlich auch nicht weitergeführt werden.
Ich glaube, sorry, dass ich das kurz sage, ich glaube, wir sind eine gute Generation gerade.
Ja.
Ich glaube, wir sind gerade so eine Generation, die irgendwie sieht, was die Generation vor uns alles falsch gemacht haben.
Ja, bestimmt.
Und die das so ein bisschen versucht zu reflektieren und besser zu machen. Aber natürlich auch nicht alle. Und da gibt's
wir
auch
kriegen das, glaube ich, auch teilweise gar nicht mit. Ich glaube, unsere Bubble, so teilweise die Leute, die auf TikTok sind oder auf unserer For You-Page, da ist es auf jeden Fall so. Und das sind bestimmt auch sehr, sehr viele. Aber ich glaube, es gibt auch viele Bubbles,
ja, kann sein,
die gerade auch wieder extremer werden.
Ja.
Auch vor ein paar Tagen so ein TikTok gesehen von einem Mädchen, die so ganz doll geweint hat und so drüber geschrieben hat mäßig, ich muss diese Traumata von meiner Familiengeneration jetzt verarbeiten oder das so reflektieren. So, weißt du, es wurde weitergegeben.
Genau.
Und es ist einfach psychisch, also es ist ja psychisch bedingt, warum man sich so verhält. Und das landet jetzt bei ihr und sie muss an sich arbeiten,
genau,
und das alles so verarbeiten, um das anders weitergeben zu können.
Mit ihr wurde doof umgegangen oder
ihr
wurde irgendwas beigebracht und jetzt muss sie das verarbeiten in der Hoffnung, sie gibt es dann nicht weiter irgendwann. Ja.
Ja.
Genau.
Ja, manchmal, das ist mir auch erst spät klar geworden, dass auch erwachsene Menschen nicht unbedingt gleich reflektiert sind. Also, dass es so viele erwachsene Menschen gibt, die sich eigentlich verhalten wie Kinder, nur halt erwachsen sind.
Also, natürlich leben erwachsene Menschen auch zum ersten Mal auf dieser Welt.
Genau,
wir leben alle zum ersten Mal auf dieser Welt.
Ja.
Aber ich finde auch früher, als ich jünger war, war es immer so, oh, der ist erwachsen.
Der macht alles
vor
richtig.
Dem habe ich Respekt. Was der sagt, stimmt.
Ja.
Aber je älter ich wurde, desto mehr ich meine eigene Meinung gebildet habe, habe ich irgendwann auch mit Erwachsenen geredet und dachte so, nee.
Ja.
Was du gerade redest, also da stehe ich nicht dahinter, das finde ich nicht gut, was du sagst. So. Und irgendwann kam so der Gedanke, krass, Erwachsene haben gar nicht immer recht.
Ja, vor allem auch als Kind, dass du deine Eltern so verehrst, auch wenn man ein gutes Verhältnis hat oder so, heißt nicht gleich, dass deine Eltern immer alles richtig machen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also es ist ja klar, auch im Alter von 50 Jahren lernt man noch dazu im Leben. Aber ne, du weißt, was ich meine.
Ja, ohne Witz. Das ist so wie zum Beispiel bei den Wahlen.
Ja.
Deine Familie wählt eine Partei und du wählst sie automatisch. Ich kenne einen Typen, bin mir 100% sicher. Er hat keine gute Partei gewählt und das hat mich sehr schockiert.
Mhm.
Ich bin mir 100% sicher, er hat die nur gewählt, weil seine Familie die gewählt hat. Er hat mir auch gesagt, dass die auch gewählt haben. Und ich weiß, hätte der andere Eltern, also sowieso bist du natürlich, wärst du dann ein ganz anderer Mensch.
Ja, safe.
Aber so, ich glaube, ganz viele Sachen übernimmst du einfach, deine Eltern machen es, du reflektierst es nicht und denkst, komm, die machen das, die haben da 2, 3 gute Argumente, mache ich es auch. Ohne dich hinzusetzen und zu überlegen, ist das überhaupt, was ich gut finde?
Ja, ja.
Also mag ja sein, dass meine Eltern gute Argumente dafür haben und dass die das für richtig erachten, aber trotzdem muss es nicht das sein, was ich für richtig erachte. Mhm. So, und das hat bei mir zum Beispiel auch lange gedauert. Auch so ein bisschen... Meine Eltern haben mir so voll viel beigebracht. Ich würde schon sagen, ich wurde sehr gut erzogen, sehr streng teilweise erzogen. Und es hat lange gedauert, bis ich irgendwann realisiert habe, dass ein paar von diesen Regeln, die sie mir beigebracht haben, es hat nicht unbedingt einen Sinn. Ich saß dann da und dachte, warum eigentlich nicht?
Ja, ja.
Warum? Und dann habe ich keine Begründung dafür finden können. Ich finde ganz viele Regeln super wichtig.
Ja.
Aber nee, da muss man sich aufbrechen. Ich habe mich zum Beispiel, Jeremy... Ich glaube, er hat kein Problem damit, wenn ich das erzähle. Er schaukelt gerne mit seinem Stuhl. Und das macht er auch gern in, jetzt nicht in schicken Restaurants, das gehe ich mal von aus, aber wenn wir zu frühstücken sind, schaukelt er gerne mit seinem Stuhl. Das war bei mir früher zum Beispiel ein No-Go.
Mhm.
Und ich würde es jetzt auch nicht meinem Kind empfehlen, schaukeln mit deinem Stuhl. Man kann natürlich auch umkippen, sich verletzen.
Ja.
Aber am Anfang hat mich das so getriggert, als wir uns kennengelernt haben, wenn er mit seinem Stuhl so geschaukelt hat, war ich so, hör auf zu schaukeln. Dann war er so, warum eigentlich? Dann war ich so, macht man halt nicht. Dann war er so, warum macht man es nicht? Und ich so, es ist halt unhöflich, man macht es halt nicht, mein Gott.
Ja.
Und so hatte ich ganz viele Sachen, wo ich so immer andere Menschen dann auch verbessert habe und gesagt habe, hör auf, man macht es nicht. Das war so der Satz, den immer meine Eltern zu mir gesagt haben.
Man macht es nicht, ist halt auch immer so, man macht es nur nicht, weil man Angst hat vor der Reaktion von anderen Menschen.
Ja, weil man halt ins Bild passen muss.
Genau.
Weil man halt das machen muss, was...
Aber warum? Was juckt es mich denn, was der am Tisch neben mir gerade von mir denkt?
Genau, ja.
So, also natürlich soll man sich benehmen. Ne, ja. Höflich sein ist ganz, ganz wichtig, Manieren haben, aber ja, mal mit dem Stuhl zu schaukeln, finde ich auch
nicht so lieb. Da kamen echt einige Dinge hoch.
Ja.
Wirklich Kleinigkeiten, die ich bei meinen Eltern irgendwie nicht durfte. Und die Begründung war immer, macht man nicht.
Mhm.
Und irgendwann habe ich realisiert, Digga, gibt keinen Grund dafür, es nicht zu tun.
Ja.
Verletzt niemand, stört niemand, schadet mir nicht, schadet dir nicht. Also mach.
Ja, also vielleicht echt mal drüber nachdenken.
Ja.
Ist das wirklich wichtig? Also bringt mir das wirklich was im Leben oder ist es nur irgendwas, was in meinen Kopf gepflanzt wurde? Und das sind ja auch Kleinigkeiten, muss ja auch gar nicht schlimm sein. Aber
schreibt gerne mal in die Kommentare, fände ich voll interessant, mal so Dinge, die ihr macht, einfach nur, weil es eure Eltern euch beigebracht haben.
Mhm.
So irgendwelche Regeln, an die ihr euch haltet, obwohl, wenn ihr so genauer drüber nachdenkt, es irgendwie gar keinen Sinn macht, sich daran zu halten. Ja.
Wie war das bei dir so mit... Jungs?
Meine Eltern haben das eh gut gemacht.
Mhm.
Ich war ja mit 16 mit einem 24-Jährigen damals zusammen.
Mhm.
Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn meine 16-jährige Tochter kommt, Digga, 16, und sagt, sie ist mit einem 24-Jährigen zusammen, wir jetzt, stell dir jetzt vor, du würdest jetzt mit einem 16-Jährigen ankommen. Wirklich, also ich fände es schon krass und meine Eltern haben das aber wirklich, was so Beziehungen angeht, das haben die immer sehr gut gehandelt.
Mhm.
Und meine Mama hat mir damals einfach nur so gesagt, ey, hör zu, sei nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt. Es ist ein erwachsener Mann, du bist noch ziemlich jung, ihr habt gerade verschiedene Vorstellungen von eurem Leben, ihr seid an verschiedenen Punkten im Leben, so sei einfach nicht enttäuscht, wenn es nichts wird, so in die Richtung. Weil so da zu streng zu sein... bringt eben einfach nur, also dein Kind wird weitermachen und wird es dir einfach nicht erzählen.
Genau.
Dann wird
es
Geheimnisse haben, wird irgendwann vielleicht den Kontakt abbrechen. Bringt
ja, und ich finde es eigentlich total schön, wenn man ein gutes Verhältnis hat mit seinen Eltern. Meine Eltern zum Beispiel haben mich so erzogen, dass ich mit allem zu denen kommen kann.
Ja, das ist crazy. Also wirklich, mit Livias Eltern kann man über Sex sprechen. Was ich zum Beispiel, wenn es hart auf hart kommt.
Könnte ich,
Könnte man das tun. Also ich habe mit deinen Eltern schon mal über Sex gesprochen, auf jeden Fall. So,
Nee, das ist echt, für mich war das was ganz, ganz Tolles, dass ich immer wusste, ich kann mit meinen Eltern über alles sprechen. Wie quasi mit Freunden, habe trotzdem natürlich diese Autorität und Respekt, die Eltern natürlich haben sollten. Aber deswegen werde ich zum Beispiel wahrscheinlich niemals den Kontakt zu meinen Eltern meiden wollen oder mich von denen entfernen wollen, weil ich immer offen mit denen über alles sprechen konnte. Und das hat mich im Leben nur weitergebracht. Egal, welches Problem ich hatte oder vor welcher Herausforderung ich stand, ich musste nie alleine durch. Also natürlich konnte ich auch mit Romina sprechen, aber ich hatte halt auch immer diese erwachsene Perspektive von meinen Eltern und auch was zum Beispiel jetzt Jungs angeht oder so. Mein Papa hat immer gefragt, und wie läuft's mit den Jungs? Wann bringst du mal einen mit? Und so halt dass er mir das Gefühl gegeben hat oder meine Eltern generell, ich kann mit solchen Themen zu denen kommen und ich kriege keinen Ärger oder so, genauso wie mit der Schule. Ich habe nie schlechte Noten verheimlicht oder so, weil ich wusste, ich werde mit denen drüber reden. Sie werden fragen, woran liegt's oder brauchst du bei irgendwas Hilfe oder so. Und das fand ich immer wirklich sehr, sehr schön und hoffe, oder ich werde das auf jeden Fall ganz genauso weitermachen.
Ja, das ist wirklich sehr schön. Genau das ist so das, was bei mir nicht so war. Mhm. So, ich will nicht schlecht über meine Eltern reden, weil meine Eltern sind super. Und auch vor allem jetzt, wo ich älter bin, ja, haben wir gar keine Probleme mehr miteinander. Aber früher so in der Schule, das war bei mir schon so ein Ding. Ich habe sehr viel verheimlicht. Ich habe Unterschriften gefälscht, damals auch viel, weil ich eben einfach Angst vor der Reaktion meiner Eltern hatte, so. Ja, und das ist zum Beispiel was ich reflektiert habe, wo ich mir sage, das werde ich ganz genau anders machen mit meinen Kindern.
Ja.
Und wenn die nachts um 2 bei mir anklopfen und sagen, oh mein Gott, ich habe vergessen, Zettel unterschreiben zu lassen. Scheißegal, bring mir einen Stift, ich unterschreibe diesen Zettel. Ja. Du wirst keinen Ärger von mir bekommen, weil du vergessen hast, mir einen scheiß Zettel zu geben. Was hat dieser Zettel für eine Wichtigkeit in einem Leben?
Ja.
Und das waren so Sachen, wo meine Eltern dann streng waren, sauer waren, wenn ich den zu spät, also wenn ich abends noch mit so Sachen kam. So, warum hast du nicht früher dran gedacht?
Und solche
ich bin vergesslich. Ich bin schon mein ganzes Leben vergesslich. Ich bin es immer noch. Ja. Ich bin verpeilt. Es ist nicht meine Stärke, Dinge direkt zu, also so, weißt du, direkt zu behandeln, an alles zu denken, alles zu machen.
Ja.
Ist nicht meine Stärke.
Und genau solche Kleinigkeiten können aber auch größere Auswirkungen haben. Also jetzt zum Beispiel, dass du, wenn du irgendwie was vergessen hast, ein Finanzamt zu schicken, du Angst hast, es mir zu sagen, weil du Angst hast, dass ich dann sauer bin. Das gab es ja auch schon.
Genau
quasi.
So ist es bei mir halt leider auch gekommen.
Das hat dann halt Auswirkungen eigentlich auf dein ganzes Verhalten, auf dein ganzes Leben. Und Eltern wissen das wahrscheinlich in dem Moment natürlich nicht.
Nee.
Aber ja, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass selbst so Kleinigkeiten einfach Auswirkungen haben können.
Ultra, riesig, viel krasser als man denkt.
Ja.
Okay, voll abgeschweift. Lass mal zurück
weiter
zur Geschichte
gehen. Weiter
geht's
mit der Geschichte. Also wir waren da, dass Bianca ihre Freundin auf jeden Fall aufbaut, aber die beiden Mädels merken, dass es denen einfach zu Kopf wächst. Die Situation ist zu groß für 2 15-jährige Mädchen und sie kann Leona nicht wirklich helfen, wenn sie ihr einfach immer wieder nur ermutigende Worte sagt. Nachdem Bianca schlaflose Nächte verbracht und überlegt hat, was sie machen kann, kommt ihr schließlich ein Gedanke. Ihre eigene Mutter. Sie fragt Leona, ob es okay wäre, wenn sie ihr von der Situation erzähle, um so zumindest eine erwachsene Perspektive zu bekommen. Leona stimmt schließlich zu.
Voll die gute Idee.
Ja. Biancas Mutter nimmt die Erzählungen ihrer Tochter sehr ernst und verspricht ihr, sich zu informieren und nach Hilfsangeboten zu suchen. Aber als Bianca mit den Infos zurück zu Leona kommt, fällt es dieser schwer, die Hilfe anzunehmen. Immer wieder muss sie an die Drohung ihrer Mutter denken. Wenn du versuchst, wegzulaufen, werden wir dich finden. Sie hat Angst und denkt außerdem, dass ihr niemand glauben wird, was sie zu Hause erlebt. Ihr Bruder hat in der Schule einen guten Ruf, er ist Schulsprecher und deswegen macht sie auch einen Rückzieher, als Bianca ein Gespräch mit ihrer Vertrauenslehrerin organisiert. Leo, das ist halt auch wirklich das Schlimme.
Ja.
Du hast gar keinen Ausweg dann. So, der Bruder ist da, dann, keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine größere Familie, der Onkel arbeitet dann da und da, da kannst du nicht hin.
Ja, dann sagt dir
du
deine Familie vielleicht die ganze Zeit, wenn du das jemand erzählst, das wird dir eh niemand glauben.
Genau.
Das wird dir 100-mal gesagt und dann glaubst du das auch. Dann glaubst du auch, okay, ich kann eh nichts bewirken.
Und manchmal kann es ja sogar so sein, dass vielleicht Beweise irgendwie zu wenig sind oder dass die Angst auf jeden Fall da ist, dass man es nicht beweisen kann. Und dann bekommst du noch mal mehr Probleme mit der Familie, weil die wissen, du stellst dich gegen die, versuchst sie schlecht zu reden und anscheinend ist denen der Beruf ja auch total wichtig. Aber verstehe ich auf jeden Fall diese Angst. Trotzdem, und das werdet ihr in der Geschichte auch noch merken, ist es wichtig, sich Hilfe zu holen. Leona hat noch nicht genug Kraft und Mut, um endgültig eine Entscheidung zu treffen. Aber Biancas Worte und Taten helfen ihr trotzdem sehr in dieser Zeit. Auch wenn sie nur da sitzt und Leona umarmt, gibt sie ihr immer das Gefühl, an sie zu glauben und dass es ihr wichtig ist, wie es ihr geht. Es ist genau diese Fürsorge und Liebe, die sie zu Hause nicht bekommt und die ihr enorm viel Kraft geben. Biancas Freundschaft zeigt ihr, dass es Leute gibt, denen sie wichtig ist. Und genau für diese Menschen lohnt es sich, nicht aufzugeben, denkt sich Leona. An einem Abend im November 2022 wird sie zeigen müssen, wie viel Kraft noch in ihr steckt. Denn ein halbes Jahr nach dem ersten Angriff auf sie wird ihr Bruder dafür sorgen, dass sie endlich eine Entscheidung treffen muss. An diesem Abend ist eine Informationsveranstaltung für die 10. Klassen. Bis heute bekommt Leona Gänsehaut, wenn sie an den Abend und die Nachricht denkt. Vor allem an eine, die Drohung, dass sie bald sterben wird. Sie weiß nicht, was der Auslöser ist, warum ihr Bruder das geschrieben hat. Aber Leona glaubt ihm jedes Wort. Als Bianca die Nachrichten gelesen hat, versucht sie, ihre beste Freundin zu beruhigen, ihr mit der Panikattacke zu helfen. Dabei ist sie selbst komplett überfordert mit der Situation.
Er hat das aber nicht so als Warnung geschrieben, ne? Schon als Drohung. Also nicht so, ey, sei vorsichtig, du wirst bald sterben, sondern
genau,
du wirst bald sterben.
Ja.
Okay.
Also das war nochmal ganz kurz die Nachricht vom Anfang. Ich kann sie auch nochmal vorlesen. Heute wird dein letzter Tag sein. Das hat er geschrieben.
Boah, Digga, oh.
Mhm.
Alter, Gänsehaut, stell dir vor, du bekommst diese Nachricht. Du bist unterwegs und bekommst diese Nachricht.
Ja. Aber Leona glaubt ihm jedes Wort. Als Bianca die Nachrichten gelesen hat, versucht sie, ihre beste Freundin zu beruhigen, ihr mit der Panikattacke zu helfen, aber sie ist selbst komplett überfordert mit der Situation. Biancas Mutter ist wie viele Eltern an diesem Abend auch da und als sie besorgt auf die beiden zukommt, zeigt sie ihr die Nachrichten des Bruders. Sofort ist auch sie in Alarmbereitschaft. Biancas Mutter fragt Leona mehrmals, ob sie von zu Hause weg möchte. Das Mädchen hat so viele Monate überlegt, ob sie gehen soll oder nicht. Das ist meine letzte Hoffnung, denkt sie sich. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es vielleicht nie passieren. Was soll denn noch passieren, dass sie sich endlich dazu entscheidet, zu fliehen? Und dann sagt Leona endlich laut, ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Danach geht alles ganz schnell. Leona wird aus dem Raum ins Sekretariat der Schulleitung gebracht, die Polizei wird verständigt. Bianca ist bei ihr und versucht, gefasst zu wirken, stark und lösungsorientiert für Leona zu sein. Dabei hat sie selbst große Angst. Weitere Anrufe und Nachrichten gehen auf dem Handy ihrer besten Freundin ein und Leona kann nicht anders, als nur zu weinen. Als die Polizei endlich ankommt, reichen den Beamten die Beweise, damit Leona an diesem Abend nicht mehr nach Hause muss. Sie kommt mit aufs Revier und von dort in eine vorübergehende Schutzunterkunft vom Jugendamt. Es passiert alles so schnell, dass Leona kaum Zeit hat zu denken. Sie hat nur ihre kleine Handtasche dabei mit ihrem Schminkzeug, weil sie sich im Bus noch fertig gemacht hat. Als sie sich von Bianca und ihrer Mutter verabschieden muss, wissen die Mädchen nicht, wann sie sich das nächste Mal wiedersehen. Niemand gibt ihnen Antwort auf ihre Fragen, wohin man Leona bringt, ob sie wieder in die Schule kommt, was mit ihren Eltern passiert. Für Bianca ist diese Situation kaum aushaltbar. Sie will ihre beste Freundin nicht alleine lassen. Sie drückt ihr noch einen Zettel mit ihrer Telefonnummer in die Hand, falls sie Handy und SIM-Karte wechseln muss. Und sie gibt ihrer besten Freundin ihre Kette mit Infinity-Anhänger. Es ist das Wertvollste, was Leona in diesem Moment besitzt und sie könnte Bianca und ihrer Mutter nicht dankbarer sein. Sie macht sich Sorgen, dass sie weg von hier muss, raus aus dem Bundesland und dass sie Bianca nicht mehr treffen kann. Aber egal wie traurig Leona in diesem Moment auch ist, siegt eine Emotion über allem, Erleichterung, dass sie endlich nicht mehr zu ihren Eltern zurück muss. Keiner der beiden weiß zu diesem Zeitpunkt, dass Leona nie wieder auf die gleiche Schule wie Bianca gehen wird. Zu groß ist das Risiko wegen ihrem Bruder. Aber der Albtraum ist noch nicht vorbei. Leona kommt zu einer Familie, die Mädchen in Situationen wie ihre kurzfristig aufnimmt. Aber als sie in dem Zimmer mit dem frisch bezogenen Bett liegt, bekommt sie kein Auge zu. Zu viel ist in den letzten Stunden passiert. Die Bilder ihres Vaters und ihres Bruders wollen einfach nicht aus ihrem Kopf verschwinden. Sie hat immer noch das Gefühl, zu nah am Haus ihrer Eltern zu sein. Voller Angst schaut sie immer wieder auf das Fenster direkt vor ihrem Bett. Das Zimmer ist im Erdgeschoss und sie stellt sich vor, wie ihr Vater oder Bruder plötzlich vor dem Fenster stehen und sie beobachten. Leona möchte flüchten zu Bianca, der einzigen Person, bei der sie sich sicher fühlt, die sie am besten kennt. Auch ihre beste Freundin macht in der Nacht kein Auge zu, so groß ist die Sorge um Leona. Als Bianca die Nummer wählt und darauf wartet, dass jemand abnimmt, kommen ihr vor lauter Aufregung und Sorge wieder die Tränen. Sobald Leona die Stimme ihrer besten Freundin gehört hat, ist sie einfach nur noch erleichtert. Sie hat Bianca nicht verloren, das Mädchen hat nach ihr gesucht. Auch wenn sie immer noch nicht weiß, wo es als nächstes für sie hingeht, wo sie wohnen und zur Schule gehen wird, weiß sie eine Sache sicher, Bianca wird bleiben und das gibt ihr wieder Kraft. Was daraufhin für Leona folgt, sind viele Gespräche mit dem Jugendamt und mehrere Wechsel von einer Wohngruppe zur nächsten. Es ist eine Zeit, die Leona sehr viel abverlangt. Gefangen zwischen der Angst, dass ihre Eltern sie finden und der Frage, ob der nächste Ort endlich der sein wird, an dem sie länger bleiben kann. Die einzige Konstante in dieser Zeit ist Bianca, die alles tut, damit Leona sich nicht einsam fühlt. Als diese in die erste Wohngruppe kommt, packt sie für sie ein großes Paket an Dingen, die sie zum Leben braucht. Klamotten, Süßigkeiten, Handtücher, Kosmetikartikel. Selbst an eine Pinzette hat sie gedacht. Als sie daraufhin in eine andere Wohngruppe kommt, sorgt Bianca dafür, dass Leona ihren 16. Geburtstag feiern kann und organisiert eine kleine Feier im Keller des Hauses. Es sind immer nur wenige Stunden, die sich die beiden sehen können, aber Leona bedeutet das alles. Sie ist überwältigt von der Fürsorge ihrer Freundin. Es ist nicht Biancas Aufgabe, sich um sie zu kümmern, und trotzdem macht sie es, ohne sich auch nur einmal darüber zu beschweren. Bianca ruft sie in den ersten Monaten jedes Mal nach der Schule an und sie telefonieren so lange, bis sie wieder schlafen gehen. Sie weiß, wie viel Angst Leona immer noch hat, dass ihre Familie sie findet. Und ihre beste Freundin soll Recht behalten, denn ihre Eltern suchen nach ihr und finden sie. Leona hat bereits in mehreren Wohngruppen gelebt, als sie in eine weitere Unterkunft in eine kleine Stadt kommt. Sie bleibt diesmal länger als nur ein paar Wochen und lebt sich langsam ein, findet Freunde und geht dort zur Schule. Als sie an einem Tag auf dem Nachhauseweg ist und Kopfhörer in den Ohren hat, tippt sie plötzlich jemand von hinten
nein,
an.
Nein, nein, nein.
Sie dreht sich um und erstarrt. Ihre Eltern stehen vor
nein.
ihr. Sie hat keine Ahnung, wie sie gefunden haben. Leonas Leben zieht an ihr vorbei. Sie möchte flüchten, aber ihr Körper gehorcht ihr nicht. Er ist wie eingefroren. In Schockstarre merkt sie, wie ihre Eltern sie in den Arm nehmen, ihr sagen, dass sie ihre Tochter vermissen und sie wieder nach Hause kommen soll.
Nein.
Leona ist überfordert, die Angst lähmt ihre Gedanken. Ihre Eltern sprechen weiter, bitten sie darum, dem Jugendamt zu sagen, dass sie wieder zurück möchte und dass bis jetzt noch niemand aus dem Familien- und Bekanntenkreis etwas von ihrem Verschwinden bemerkt hat. Und da fällt es Leona wie Schuppen von den Augen. Ihre Eltern sind nicht besorgt um ihre Tochter, sie bereuen ihren Fehler nicht. Leona soll nach Hause kommen, damit der Ruf der Familie nicht kaputt geht.
Sehr gut, Leona, sehr gut.
Es ist eine schmerzhafte Einsicht, aber mit einem Mal kann sie wieder klar denken. Sie lügt daraufhin, verspricht ihren Eltern, sich beim Jugendamt zu melden und aus Gründen, die sie bis heute nicht versteht, glauben sie ihr und steigen wieder ins Auto. Erst als sie sieht, dass sich der Wagen entfernt, atmet Leona aus und sie muss sofort anfangen zu weinen. Sie wählt die Nummer, die sie inzwischen schon auswendig kann, und als sie das Hallo von Bianca hört, fehlt ihr die Stimme, um zu sprechen. Meine Eltern sind da, sagt sie. Sie haben mich gefunden. Sie hat das Gefühl, unaufhaltsam in einen Abgrund zu rutschen und dass ihr Albtraum nie zu Ende gehen wird. Ihre Eltern werden sie immer finden. Bianca ist da, hört zu, versucht zu beruhigen, aber da ist wieder dieses Gefühl von Machtlosigkeit, das sie so hasst. Aber sie bleibt weiter für ihre beste Freundin da, weil es besser ist, als nichts zu tun. Sie redet ihr auch gut zu, als Leona den Vorfall wenig später bei der Polizei meldet und sich für einen weiteren Umzug vorbereitet. Sie muss am nächsten Morgen wieder raus aus der Wohngruppe, weg von ihren Freunden, ihrer Schule. Leona kommt in eine neue Pflegefamilie, es ist ihre letzte Station. Sie gewöhnt sich nur langsam an die neue Umgebung. Sie traut sich nicht, sich der Familie und der Schule zu öffnen, aus Sorge, dass sie kurz darauf wieder gehen muss. Es vergeht ein Jahr, bis Leona endlich das Gefühl hat, dass sie dort bleiben und ein neues Leben anfangen kann. Mit neuem Namen und einer Vergangenheit, die niemand wissen darf. Das ist so schlimm. Das muss so schlimm sein, auch immer woanders zu sein und immer in dieser Angst zu leben.
Das ist so krank.
Sie hat einen neuen Namen bekommen.
Ja, du bekommst eine komplett neue
Identität, ja.
Du hast deine Eltern nicht mehr, die ein großer Teil deiner Identität sind, dein Zuhause nicht mehr.
Neuer
Name. Du gibst
deinen
Namen her, du gibst deine Freunde her, du gibst deinen Wohnort her.
Und das auch immer wieder. Also es ist ja nicht nur einmal, dass du dann plötzlich eine neue Familie hast.
Name ist jetzt zum ersten Mal.
Ja. Ja. Aber immer wieder neue Familie, immer wieder Leute, immer wieder die Angst, sich zu öffnen, weil man vielleicht bald wieder weg ist und sowas. Das ist wirklich, wirklich schlimm und es tut mir auch wirklich sehr, sehr leid für sie. Bianca weiß lange Zeit aus Sicherheitsgründen nicht, wo ihre beste Freundin wohnt, aber das hält sie nicht davon ab, sich mit Leona einfach in der Mitte der beiden zu treffen. Auf die Freundinnen kommt eine letzte schwere Zeit zu, als Leona sich dazu entschließt, ihren Vater und Bruder anzuzeigen. Bianca ist bei jedem Prozesstag dabei, an der Seite ihrer Freundin, und wenn sie an manchen Tagen nicht in den Saal darf, wartet sie die ganze Zeit im Flur des Gerichts. Als der Prozess endet und der Vater verurteilt wird, sind beide erleichtert, aber sie wissen auch, dass die Angst nie ganz weggehen wird. Leona weiß nach allem, was in ihrem Leben passiert ist, dass sie immer zu Bianca kommen kann, dass sie nie alleine ist. Ihre Freundschaft hat all die schweren Zeiten überlebt und die Mädchen haben heute eine stärkere Bindung als je zuvor. Und auch wenn Bianca die meiste Zeit über das Gefühl gehabt hat, machtlos zu sein, hat sie ihre Freundin nie aufgegeben. Leona ist sich sicher, dass sie ohne sie heute nicht mehr da gewesen wäre. Ihre beste Freundin hat ihre Probleme zwar nicht gelöst, aber sie ist in den schwierigsten Momenten bei Leona geblieben. Und das hat sie letztendlich gerettet. Also ihr werdet die Folge ja bestimmt auch hören und wir wollen euch auch nur sagen, sehr schön, dass ihr euch gefunden habt. Toll von Bianca, die natürlich eigentlich anders heißt, aber du wirst schon wissen, dass wir dich hier gerade ansprechen. Schön, dass du deiner Freundin so beigestanden bist und an Leona wirklich nur das Beste. Wir hoffen,
ich hoffe,
du fühlst dich heute wohl, hast Freunde, hast ein Leben, was du genießen kannst.
Ich hoffe so sehr, dass diese Eltern einfach aufgeben. Dass die Eltern einfach Ruhe sein lassen, dass die einfach realisieren, unsere Tochter wird nicht zurückkommen. Sie hat jedes Recht dazu gehabt, uns anzuzeigen. Sie soll ihr Leben leben, wir leben unser Leben. Ich hoffe einfach, die lassen sie in Ruhe.
Ja, das hoffe ich auch auf jeden Fall.
Ich hoffe für dich, dass du ein neues Leben starten kannst jetzt, dass es jetzt sich alles zum Guten wendet für dich, dass du dein Leben so leben kannst, wie du möchtest, eigenbestimmt, ohne dass dir jemand Steine in den Weg legt. Eure Freundschaft ist was ganz Besonderes, super, super schön, dass du sie hattest, dass ihr zwei füreinander da wart, dass Bianca, war es, ne, der Name, alles mit dir zusammen durchgestanden hat, dass du wenigstens nicht ganz alleine warst, aber
ja.
Digga, da wirklich mir fehlen die Worte. Ich glaube, die Geschichte spricht für sich.
Auf jeden Fall, in diesem Sinne, wir können gar nicht so viel mehr sagen. Wir werden jetzt auch nicht noch irgendwelche lustigen Gespräche führen, einfach aus Respekt zu der Geschichte. Und wie auch schon mehrmals erwähnt, falls ihr in einer ähnlichen Situation seid oder Menschen kennt, in eurem Umfeld, die Probleme haben,
ja.
Ihr wisst, ihr könnt euch immer bei Hilfsorganisationen melden.
Ja, eine Sache noch, die mir die ganze Zeit während der Geschichte so in den Kopf kam. Es ist in so Situationen immer gut, Beweise zu sammeln.
Ja.
So, vor allem, Fotos wenn man machen. Angst hat, sich Hilfe zu holen, wenn man Angst hat, es könnte einem nicht geglaubt werden. Wenn ihr Beweise habt, egal was es ist, ob das Bilder von Verletzungen sind, irgendwelche geheimen Aufnahmen, egal ob Video oder Sprachaufnahmen auch, Chats, ja. Bei ihr hat ja ein Chat gereicht, der Chat von ihrem Bruder hat gereicht. Wenn ihr sowas habt,
Screenshotten behalten. Ja. Sie hatte ja auch zum Beispiel ein Zweittelefon, schon schlimm genug, aber vielleicht auf dem Zweittelefon alles auch speichern oder sowas.
Ja,
das stimmt.
Oh, nee, krass. Heftig, was Menschen so durchleben müssen. Wir beschweren uns drüber, dass es schwer ist, beim Steuerberater anzurufen.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall auch einen großen Lob, dass ihr Hilfe geholt habt, dass Bianca so tolle Ideen hatte auch.
Auch an ihre Mutter.
Ja, ihre Mutter da einzuweihen war eine super tolle Idee und da dann wirklich professionelle Hilfe zu holen. Also Bianca, ich glaube, du bist eine ganz, ganz tolle Freundin, dass du das alles mit durchgestanden hast, dass du da keinen Rückzieher gemacht hast und irgendwann gesagt hast, das wird mir zu viel, sondern immer für sie da warst, ihr geholfen hast, dass deine Mutter mitgeholfen hat.
Ja, wirklich Respekt.
Ganz, ganz toll. Und wir hoffen, eure Freundschaft hält für immer.
So Leute, das war die 16. Folge. Folgt uns auf jeden Fall auf allen Plattformen, auf Sounds, auf YouTube, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. TNT ist ein Podcast von Das Ding vom SWR. In der Redaktion sitzen Annika Binger, Linda Fricke, Timo Klump und Wiener Nying. Autorin ist Chiara Dombeck. Schnitt von Oliver Kirschig. Aufnahmeleitung Natascha Schultheiß. Sounddesign Max Dingeldein. Das Cover von Anna Glimm. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye.
Er schreibt ihr 3 Wochen lang jeden Tag. Herzchen, Sprachnachrichten, Zukunftspläne, das volle Programm. Und nach dem ersten Date Funkstille.
Das ist Ghosting Deluxe.
Ja, und ich sag's ja immer wieder, Dating ist nix für schwache Nerven.
Ja, und eigentlich auch nichts für starke, muss man mal sagen. Deshalb stehen wir euch ja auch bei, in jeder Lebens- und Liebeslage.
Wir sind Julia und Richard vom Dating-Podcast Liebt Euch. Und wir quatschen jede Woche mit euch über eure schlimmsten, schönsten, weirdesten und auch die lustigsten Dating-Erlebnisse.
Ja, gemeinsam haben wir hier schon das ein oder andere One-Night-Stand-Drama aus der Bude gejagt. Oder auch den finalen Schlussstrich gezogen. Das haben wir auch schon gemacht. Und hin und wieder gibt's Geschichten aus ganz anderen Welten.
Volles Programm. Von Lab-Rollenspielen bis hin zu Blind-Date-Fails war alles schon dabei. Und da muss auch keiner alleine durch. Wir leiden zusammen, wir lachen zusammen, wir weinen auch manchmal zusammen. Und es wird natürlich auch gejubelt. Es kommt immer auf die Story an.
Ja, it's a date. Liebt euch, der Dating-Podcast.
Jeden Freitag eine neue Folge in ARD Sounds und überall, wo es gute Podcasts gibt.